EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Willkommen bei den EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt.
Die neuesten Studien, die spannendsten Erkenntnisse.
Direkt aus der Forschung des EHI.
Von Payment über E-Commerce
bis hin zum Ladenbau.
Wir,
Clarissa
und Angelika, bringen euch auf den neuesten Stand.
Kompakt, fundiert und verständlich im Talk
mit unseren ForscherInnen. Hallo zusammen, willkommen zurück bei EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt. Das Podcast-Format, das beweist, Studien können auch Spaß machen. Versprochen. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die spannendsten Zahlen, Fakten und Trends aus dem Handel. Serviert in kleinen, aber feinen Häppchen, ideal für den schnellen Wissenssnack zwischendurch. Moderiert abwechselnd von meiner Kollegin Clarissa Vorreier und mir, Angelika Simko. Und natürlich immer mit an Bord die brillanten Köpfe hinter den Studien aus dem EHI. Heute geht's um drei Buchstaben, die es in sich haben. DEI. Klingt erstmal wie der Name einer skandinavischen Elektropop-Band, steht aber für Diversity, Equity und Inclusion. Also Vielfalt, Gerechtigkeit und echte Teilhabe. Die Studie meiner Kollegin Ulrike Witt, Projektleiterin Forschungsbereich Personal im EHI, untersucht genau dieses brandaktuelle Thema, und zwar, wie ernst Einzelhandelsunternehmen das Thema Vielfalt nehmen. Los geht's mit unserer Folge. So, Ulrike, jetzt wird's ernst oder auch eher spaßig vielleicht. Bist du bereit? Du musst raten, was ist Fakt oder Fiktion in unserer ersten Kategorie?
Fact or Fiction.
These Nummer 1. Bist du bereit, Ulrike?
Ja, na klar.
Unternehmen mit diversen Führungsteams machen im Schnitt mehr Gewinn, und zwar bis zu 25% mehr.
Stimmt.
Ich würde sagen, es stimmt. Hast du es schon mal gehört? Oder
nö.
Wie kommst du jetzt da drauf? Einfach so, also, würdest du sagen,
nein,
dass es
nein,
so ist?
Nein, es erscheint mir sehr viel. Also das scheint mir, glaube ich, ein bisschen viel. Aber grundsätzlich glaube ich, dass diverse Führungsteams letztlich auch mehr Umsatz machen, weil sie weniger Mitarbeiterfluktuation haben etc.
Ja, da hast du absolut recht. Und zwar stammt diese Zahl aus der vielbeachteten McKinsey-Studie, die regelmäßig seit 2015 veröffentlicht wird, zuletzt unter dem Titel Diversity Wins. Und zwar veröffentlicht da McKinsey ja von über 1000 Unternehmen weltweit, die sie untersucht haben, unter Berücksichtigung von Diversität in Führungsetagen, dass wirklich bei der Geschlechtervielfalt dieser Effekt bei 25% liegt und bei den anderen Aspekten, kulturelle Vielfalt, ethnische Herkunft, sogar bei 33%. Wahnsinn, oder?
Also die Summe, Wahnsinn. Also die Zahl erstaunt mich, aber es ist auch genau das, was ich immer sage.
These Nummer 2. In Schweden gibt es die offizielle Empfehlung für Unternehmen, sichtbare Zeichen von Individualität, entweder bunte Haare oder ausgefallene Kleidung, in sogenannten diversen Wochen zu fördern. Und zwar nicht nur zuzulassen, sondern wirklich diese Wochen einzuführen. Und der Gedanke dahinter ist, gelebte Diversität soll auch visuell erkennbar sein und jeder kann da mitmachen.
Kann ich mir vorstellen. Also habe ich noch nichts von gehört, aber kann ich mir gut vorstellen, weil selbst wenn sie es noch nicht machen würden, wäre es vielleicht eine gute Idee. Ich würde ja, stimmt.
Du würdest sagen, ja?
Ja.
Das ist leider falsch, das ist noch nicht so, aber vielleicht kommt das ja in Zukunft. Ich meine, Schweden, die sind da ja, glaube ich, auch sehr weit. Da werden wir sehen, was da noch auf uns zukommt, aber gerade ist das eher Fiktion. These Nummer 3 und die letzte These. Ein japanisches Unternehmen hat eine KI entwickelt, die BewerberInnen anhand ihres Lächelns auf Diversity-Kompetenz einschätzt.
Da es so viele KI-Entwicklungen gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt.
Das stimmt auch wieder, Ulrike. Du hast den richtigen Riecher. Und zwar ist das tatsächlich wahr. Das Tech-Unternehmen Softbank experimentierte mit Gesichtserkennungssoftware, die angeblich Diversity-Sensibilität über Mikromimik bewerten sollte. Ja, dann starten wir doch direkt mit der nächsten Kategorie.
60 Seconds Retail Research.
Und zwar würde ich dich jetzt bitten, erklär uns doch in 60 Sekunden, was sind so die Kernergebnisse deiner Studie Diversity im Handel? Du siehst hier die Sanduhr. Ich drehe sie jetzt gleich mal um und dann würde ich sagen, legst du los.
Die Ergebnisse. Also sehr viele Händler verfolgen bereits eine Diversity-Strategie. Mit Diversity meine ich Inclusion, Gleichheit etc. alles zusammen. die Aspekte wie Herkunft, Geschlecht, Alter, Sexualität und Fähigkeiten berücksichtigt. Ziel ist vor allem die Zufriedenheit und Bindung von Mitarbeiterinnen und eine positive Unternehmenskultur, damit sie als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Die meisten halten Diversity und Co. für wichtig. Auf der anderen Seite ist etwa ein Drittel, die sagen, das hat nicht so eine riesige Relevanz. Wenn sie Diversity und Co. fördern, setzen die Firmen im Allgemeinen auf Maßnahmen wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, gendergerechte Sprache, Schulungen oder spezielle Netzwerke. Den Erfolg der Maßnahmen messen fast die Hälfte der Befragten gar nicht. Das scheint relativ schwierig zu sein. Und die größten Herausforderungen sind mangelnde Ressourcen und fehlendes Fachwissen, aber auch Widerstand im Team und wirtschaftliche Unsicherheiten. Beim Thema Führung ist laut der Befragten noch Luft nach oben. Und zukünftig soll die interne Kommunikation verbessert werden und noch mehr die Meinung der Mitarbeiterin berücksichtigt werden.
Super. Ja, bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, kannst du kurz etwas zu der Stichprobe erzählen? Wer wurde befragt und ja, wie habt ihr das erhoben und ausgewertet?
Also wir haben führende HR-Verantwortliche aus dem deutschen Einzelhandel befragt in einer Online-Befragung. Die teilnehmenden Handelsunternehmen waren relativ heterogen hinsichtlich Branche, Vertriebskanal und Anzahl der Mitarbeiterinnen und Umsatz. Sie waren auch bewusst heterogen, damit man so ein bisschen groben Einblick hat, damit es halt auch eine große Bandbreite abbildet. Und es haben sich 42 Unternehmen beteiligt, die meisten davon aus der Mode- und Lebensmittelbranche.
Ja, deine Studie zeigt, der Fachkräftemangel zwingt den Handel zum Umdenken. Plötzlich ist Vielfalt nicht mehr nur was für den Pride-Monat, sondern Business-Strategie. Kannst du uns vielleicht erklären, ja, wie du Vielfalt in deiner Studie definierst? Und ist Diversity im Handel eigentlich mehr als nur Regenbogendeko im Juni, die man jetzt zum Beispiel überall in Köln gesehen hat, wo überall die Flaggen draußen hängen?
Also Flagge zeigen ist im Pride-Monat ist ja schon etwas mehr als eine Regenbogendeko. Es zeigt ja eine bestimmte Haltung oder bestimmte Werte. Und das ist etwas, worauf aktuelle und potenzielle Arbeitnehmerinnen immer mehr Wert legen. Also das macht schon Sinn, auch wenn die Flaggen nicht mehr gehisst werden, heißt es ja nicht, dass man nicht noch genauso denkt. Also in der Studie geht es um Vielfalt einerseits, aber es geht ja auch um Gerechtigkeit und Teilhabe. Vielfältig sind diese ca. 3 Millionen Mitarbeitenden im Handel ja ohnehin. Ist ja logisch bei so einer großen Anzahl an Menschen. Es stellt sich halt die Frage, wie man damit umgeht. Und ein Arbeitsumfeld, in dem alle Mitarbeitenden die gleichen Möglichkeiten haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, als unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Alter oder was auch immer, das wäre natürlich der Idealzustand und ist auch im Interesse von Unternehmen. Denn gerade in so einer volatilen Zukunft können ja erwiesenermaßen vielfältige Teams durch unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen schneller kreative Lösungen oder so innovative Ansätze finden. Auf Diversity und Co. zu setzen, kann auch eine Lösung sein, dem Fachkräftemangel zu begegnen. So ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiterinnen macht ja definitiv zufriedener und das verhindert größere Fluktuationen. Außerdem erweitert es natürlich die Zielgruppe, wenn man an Recruiting denkt. Wenn man einfach ein bisschen offener denkt, dann hat man einfach mehr, die man fragen kann, ob sie bei einem arbeiten möchten. Das sind schon die relevantesten Gründe, um das zu fördern. Und die Personaler haben das natürlich auf der Agenda. Es gibt auch schon ziemlich viele Strategien, allerdings oft erst in Teilbereichen. Zum Beispiel wird sehr stark ethnische und kulturelle Herkunft schon berücksichtigt, was natürlich auch Sinn macht, weil das kann ja auch allein zum Beispiel um Leitfäden oder Lehrmaterialien in unterschiedlichen Sprachen gehen. Aber es gibt auch durchaus umfassende Maßnahmen wie zum Beispiel so Sensibilisierungsworkshops oder Ähnliches.
Ja, und würdest du sagen, dass sich also irgendwie jedes Unternehmen da was rauspickt, was dem schmeckt und die echte strukturelle Veränderung bleibt offen stehen? Oder wie war da so deine Erfahrung?
Nein, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also das, was getan wird, ist schon ganz gut. Das Ganze ist halt mega komplex. Es geht um sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das unter einen Hut zu bringen und Diversitätsmanagement gut zu performen, erfordert natürlich auch Ressourcen. Und gerade jetzt in so wirtschaftlich etwas unsicheren Zeiten können nicht alle diese Ressourcen aufbringen oder wollen sie halt jetzt nicht aufbringen. Und man kann schon nachvollziehen, warum nicht für alle Händler Diversität ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Aber wichtig bleibt es dennoch, das sehen zumindest die HR-Verantwortlichen so.
Ja, und laut deiner Studie bieten viele Unternehmen flexible Arbeitszeiten, gendergerechte Sprache, Sensibilisierungsworkshops. Das klingt ja auch erstmal gut. Aber ist das wirklich schon überall im Wandel? Und ja, wo liegen die Verbesserungspotenziale?
Also es ist natürlich nicht alles, was möglich ist, in jedem Unternehmen umgesetzt oder auch nur geplant. Aber es gibt schon einiges in einigen Unternehmen. Also zum Beispiel so Anpassung der Infrastruktur für Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen. Mhm. Sei es Behinderungen oder sei es zum Beispiel auch Gebetsräume für verschiedene Glaubensrichtungen. Also das gibt es tatsächlich schon. Dann gibt es Mitarbeitendennetzwerke, so spezielle Netzwerke zum Beispiel, weiß ich, nur für die Frauen oder nur für Menschen mit einer anderen geschlechtlichen Identität oder so, dass die sich halt untereinander besser vernetzen können. Dann gibt es Inklusions- oder Thementage, die sind, glaube ich, immer ganz gut gemacht auch. Und dann gibt es jede Menge Leitfäden auch, zum Beispiel zum Thema Menopause, dann Transition von Transkolleginnen so zum besseren Verständnis von anderen Kollegen und Kolleginnen. Also da gibt es schon einiges, was da gemacht wird. Also die jetzt an der Studie teilgenommen haben, die sehen allerdings auch, dass es doch noch ein Verbesserungspotenzial gibt, vor allem im Bereich Führung und Management. Da ist durchaus noch ein bisschen Luft nach oben bei der operativen Umsetzung. Und es gibt auch noch Potenzial, diese ganzen Maßnahmen in möglichst viele Geschäftsbereiche weiterzubringen. Also es ist bis jetzt immer nur halt in Teilbereichen. Also es ist nicht auf der gesamten Fläche so. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja. Und wenn du jetzt persönlich sagen würdest, welche Maßnahme findest du eigentlich richtig stark und bei welcher denkst du auch, das ist ja eher Symbolpolitik oder ist eigentlich nicht so sinnvoll?
Also genau kann ich das tatsächlich nicht sagen. Also ich denke vor allem, eine Maßnahme allein bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn es nicht authentisch ist zum Beispiel oder wenn es nur ganz wenige betrifft. Also ich meine jetzt, was weiß ich, man hat ein Unternehmen mit sehr, sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen und macht was ganz Tolles zum Thema, was weiß ich, Menopause. Aber die meisten sind junge Männer, die da arbeiten. Dann, ich meine, ist unwahrscheinlich, ne? Aber das, man muss halt auch gucken, passt das überhaupt? Oder es gibt auch so einen Leitfaden zum Thema Menopause, haut jetzt zum Beispiel auch die Gen Z nicht direkt vom Hocker wahrscheinlich. Also man muss halt einfach mal so schauen, was passt und was macht Sinn. Was ich richtig gut finde, finde ich diese Sensibilisierungsworkshops grundsätzlich, aber vor allem zum Thema Rassismus zum Beispiel, weil da doch auch ziemlich klar wird, dass die meisten Menschen, die von sich behaupten, dass sie gar nicht rassistisch sind, das dann doch irgendwo sind. Und dafür finde ich, ist das total gut geeignet und dann kann man das ja auch übertragen auf andere Themen.
Was steht denn in so einem Menopausen-Leitfaden?
Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich keinen gelesen, aber es wird ja immer mehr auch so zum Thema, dass man also Frauen, was weiß ich, 45, 50 plus jetzt nicht so unter den Tisch fallen lassen sollte und dass die tatsächlich, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Sachen, manche Beschwerden wie stark schwitzen oder was auch immer, dass das für die Kolleginnen dann sehr unangenehm sein kann. Und wenn man aber Bescheid drüber weiß, dann kann man die ja unterstützen und sagen, ah, ich sehe dir es warm, lass uns das Fenster aufmachen oder keine Ahnung. Also man kann ja, es geht, glaube ich, insgesamt darum, dass man Verständnis für die jeweils anderen fördert.
Ja, und wie wird das überhaupt gemessen, Ulrike, dass das Ganze überhaupt was bringt? Oder bleibt es irgendwie so am Ende dabei, ja, die Mitarbeiter sind ja hier und es gibt wenig Fluktuation, es passt alles?
Also diese Umfrage von McKinsey, die du vorhin genannt hast, zeigt ja irgendwie, dass es was bringt, offensichtlich.
Ja.
Das machen die jetzt von denen, die ich befragt habe. Da hat fast die Hälfte gesagt, sie messen das tatsächlich aktuell noch gar nicht. Das ist tatsächlich ziemlich viel. Ich glaube, es waren 48%. Da ist es natürlich schwer, das zu beurteilen. Es ist auch eine etwas längerfristige Geschichte, weil wenn man das jetzt einführt, heißt ja nicht, dass sofort alle sagen, yeah, alles toll und es muss sich auch rumsprechen, in der Unternehmenskultur muss sich auch entwickeln. Idealerweise macht man das automatisch schon seit vielen, vielen Jahren und hat eine so inklusive Unternehmenskultur. Dann weiß man, glaube ich, dass sich das schon rechnet. Es gibt ja auch Unternehmen, die machen das schon sehr lange und die sagen, wir haben jetzt nicht das Problem, dass sich Menschen bei ihnen bewerben oder nicht, weil sie einfach einen guten Ruf haben und weil sich das rumspricht. Also es zahlt auf jeden Fall auf das Employer Branding ein.
Ja, aber es machen natürlich nicht alle Unternehmen an dieser McKinsey-Studie dann mit.
Das nein, vor allem, es war ja international. Nein, das war ja auch international. Das ist ja auch nochmal was anderes.
Ja, und was sind denn eigentlich so die größten Stolpersteine? In den USA hört man, da gibt es eine Rückwärtsbewegung auch von deutschen Unternehmen. Ja, wie sehr bremst denn die Politik eigentlich mit? Und was denkst du eigentlich, kommt das hier auch auf uns zu von Unternehmen? Was hast du gehört?
Also ganz konkret, das ist ja alles relativ frisch, habe ich jetzt nicht gehört, dass Politik sehr stark bremst, wobei natürlich rechtliche Bedingungen auch immer Dinge sind, die viele Ressourcen kosten, die man irgendwie bedenken muss. Ich finde es schlimm tatsächlich, was da gerade so passiert in Amerika, dass da vieles zurückgefahren wird, rein aus wirtschaftlichen Erwägungen. Muss man vielleicht auch, weil letztlich sind es ja Wirtschaftsunternehmen. Fände ich jetzt aber sehr traurig, wenn das hier auch so stattfindet. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht so. Wir haben ja auch nicht diese Regierung. Also insofern glaube ich nicht, dass das ganz zurückgefahren wird. Aber es könnte eine kleine Bremse sein. Es gibt allerdings auch tatsächlich schon ausreichend Bremsen in den Unternehmen selbst. Zum Beispiel halt, wie ich gesagt habe, diese nicht ausreichenden Ressourcen, dann diese doch etwas schwierige Erfolgsmessung und auch ein fehlendes Know-how. Was muss man überhaupt machen? Was, ne? Es muss ja auch, man muss ja mit Sinn und Verstand sein. Man reicht ja nicht irgendwie eine Fahne zu hissen. Man muss ja auch ein bisschen, Diversität ist ja mehr als, was weiß ich, Gender oder so. Dann gibt's auch durchaus, das haben mir die HR-Verantwortlichen berichtet, Widerstand im Unternehmen. Also die haben es teilweise auch gesagt, ne, sowas, eine gewisse Engstirnigkeit. Aber es gibt auch Skepsis auf der Führungsebene. Und es gibt tatsächlich auch so eine gewisse Möglichkeit. Das ist so dieses, wäre so ein Woke-Thema. Und das ist so, ja. Also das gibt's halt auch. Und in Bezug auf Gesetz haben die schon gesagt, eine Bremse sind so fehlende gesetzliche Anpassungen. So Werkstättenreform und Arbeits- und Versammlungsstättenverordnung. Da kenne ich mich persönlich jetzt aber nicht so wahnsinnig mit aus. Aber es wurde auch genannt, dass das durchaus auch ein Problem sein kann. Und es hat halt vordergründig keine kurzfristige existenzielle Bedeutung. Ne, deswegen, wenn es gerade so wirtschaftlich ein bisschen schwierig ist, wird nur das umgesetzt, was insgesamt allen Mitarbeiterinnen dient. Ne, ob das jetzt nun zufällig auch Diversity-Kriterien sind oder nicht. Sondern man setzt schon was um, man will schon seine Mitarbeitenden halten, aber hat das jetzt nicht so im Fokus, dass das jetzt unbedingt zum Thema Diversity ist.
Ulrike, ja, du wohnst auf Sylt, das wissen die meisten Hörerinnen und wahrscheinlich nicht. Was wäre denn deine persönliche Einschätzung oder ja, auch meine persönliche Frage an dich? Wie vielfältig ist eigentlich Sylt? Was ist so dein Empfinden?
Also die Arbeitswelt Sylt ist auf jeden Fall vielfältig, klar, weil auch da sind ja sehr viele Menschen in allen möglichen Bereichen tätig. Es gibt, ich habe es vergessen, es ist eine deutlich über 100 verschiedene Nationen, die hier fest auf der Insel leben. Das ist automatisch vielfältig, das heißt, da gibt es jetzt keine konkrete Strategie. Was ich aber tatsächlich ganz toll finde, hier gibt es so Werkstätten, die tatsächlich auch versuchen, die Menschen, die bei ihnen leben und arbeiten, auch auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, zum Beispiel in den Einzelhandel. Und das finde ich zum Beispiel durchaus eine Vorbildfunktion.
Ja, spannend. So eine kleine Insel und so engagiert. Toll. Ja, jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie, Ulrike.
Fast Forward, der Handel in 5 Jahren.
Ja, lass uns doch zum Ende mal hinten einen Blick in die Glaskugel werfen. Ja, was meinst du denn? Was ist deine persönliche Meinung? Was erwartet den Handel in Bezug auf Diversität in den nächsten 15 bis 10 Jahren? Also wie wird sich das entwickeln hier in Deutschland?
Also du meinst, wenn zu den Kategorien Geschlecht, Herkunft und so weiter noch die Kategorie human, nicht human gekommen ist? Ja, da kann sich natürlich viel tun. Ich glaube, dass insgesamt Diversitätsmanagement wird aufgrund der Auswertung von Daten auf jeden Fall viel leichter sein und deswegen auch selbstverständlicher sein und deshalb auch im Handel verbreiteter sein. Aber in 5 oder 10 Jahren, da kann so viel passieren. Also nur KI oder viel stärkere oder viel schwächere Migration, Klimawandel. Es sind so viele Faktoren, die da noch einen Einfluss drauf haben. Da könnte ich mich jetzt, glaube ich, nur darauf festlegen, es wird auf jeden Fall anders sein als heute. Und ich hoffe bunter. Weil wir wollen ja auch irgendwie ein bisschen positiv hier abschließen.
Ja, das wird doch spannend. Sag mal noch ganz kurz, was meintest du mit der Kategorie human oder nicht nur human für unsere HörerInnen?
Ist es ein Mensch oder ist es kein Mensch?
Ach
so. Ist es ein Roboter? Ja, weil Roboter, denen ist es, glaube ich, ziemlich Wumpe, ob sie divers behandelt werden oder nicht. Insofern, dann weiß man nicht, wäre ja auch noch ein Faktor, wird der Roboter, weil er vielleicht nicht widerspricht, weil er schneller ist, bevorzugt? Oder wird der Mensch gar mit ihm verglichen und sagt, okay, du bist ja so eine lahme Ente und dann hast du auch noch Bedürfnisse? Weiß man nicht. Wenn allerdings keine Elektrizität mehr vorhanden ist, dann freut man sich vielleicht, wenn man einen Menschen hat. Also insofern, man weiß es nicht. Also 10 Jahre, finde ich, aktuell ist wirklich eine weite Zukunft. Und in 5 Jahren, glaube ich, wird es noch ganz okay sein, hoffentlich.
Ja, das ist ein ganz spannendes Feld. Wir sind, wir freuen uns auf die Entwicklung, die du dann hoffentlich erforschst. Und bis zum nächsten Mal und einen schönen Gruß auf die Insel.
Vielen Dank.
Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Aha-Momente mitnehmen. Alle Infos zur Studie und weitere spannende Einblicke in das Thema Personal im Handel findet ihr wie immer auf ehi.org. Die Studie verlinke ich euch in den Shownotes. Wie immer gilt, teilen macht Freude, also schickt diese Folge gern an KollegInnen. Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und bis zur nächsten Kaffeepause mit Köpfchen.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.